Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Gastrogeplauder. Wir haben heute zu Gast Jochen Hampe aus Dresden. Ganz herzlich willkommen. Und wir sprechen über ein weites Feld, nämlich Innovationen, natürlich gemäß unserer Interessenslage, hauptsächlich in der Endoskopie. Und Jochen, du beschäftigst dich ja sehr viel damit. Du bist ja schon sehr lange in der Endoskopie.
Genau, also ich bin da irgendwie, als ich in Kiel war, durch Verkettung von
unglücklichen Umständen,
war ich irgendwie der, der es noch konnte und war dann irgendwie für die Endoskopie zuständig und hat mir Spaß gemacht und bin dabei geblieben. Also ist wirklich eine schöne Sache, dankbar und man kann was mit den Händen machen. Super. Und es ist auch gut, wenn man ein bisschen mit dem Herzen dabei ist und sich versucht, auch Gedanken zu machen, wie kann man es vielleicht besser machen. Und das war so ein Thema, was uns hier in den letzten Jahren auch ein bisschen bewegt hat. Also kann man irgendwie aus der Rolle des Empfängers raus, sondern sich auch selber ausdenken, auch jüngere Leute Ideen haben und was bauen und eben irgendwie in die Praxis bringen. Das war so ein bisschen so ein Thema, was uns die letzten Jahre beschäftigt hat.
Ich glaube ja, was uns auch beide verbindet, ist, dass man natürlich gern was mit der Hand macht oder wir mit der Hand machen, aber natürlich auch drüber nachdenkt und ab und zu mal einen kleinen Schritt zurücktritt. Und da ist es ja schon so, dass vieles, was, und nicht vieles, aber doch einiges, was wir machen, nicht elegant ist, bisschen mühsam, man behilft sich dann. Man übt jahrelang und ist dann so stolz, wenn man es kann, dass einem gar nicht mehr auffällt, was noch alles fehlt. Ich glaube, das geht ja auch vielen jungen Kollegen so. Und dann ist natürlich die Frage, man hat eine Idee. Und dann beginnt ja, erstens ist die Frage, wen es überhaupt dann in der Klinik interessiert. Und dann lernt man vielleicht eine Firma kennen. Und also das ist ja ein sehr mühsamer Prozess.
Also prinzipiell gibt es ja verschiedene Wege, wie man da eine Idee umsetzen kann. Man kann ja, also der traditionelle Weg ist, man erzählt, das versucht bei irgendeiner Firma an irgendjemanden ranzukommen, der es dann vielleicht doch irgendwie umsetzt. Oder man ist vielleicht sowieso aus einer Beratungsrolle da und dann nehmen die das vielleicht auf. Das ist meine Erfahrung eher immer so gemischt, wie stark das dann wirklich aufgenommen wird und inwieweit so Kundendreif bei denen eine Rolle spielt. Aber eigentlich muss man, finde ich, noch eine Stufe vorher ansetzen, nämlich wie gut verstehen wir denn das, was man auch so machen kann? Also wie gut sind wir ausgebildet, wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, das Endoskop muss fliegen, dann, ja gut, also was gibt's denn für Antriebsverfahren, damit so ein Endoskop abheben kann? Na, also das ist so ein bisschen das Thema. Und das können wir ja, sagen wir mal so, ich erzähle immer allen, keine Ahnung, wenn man so über den Campus geht und die Leute fragt, was ist eine RNA, dann kann einem also fast jeder eine gute Antwort geben und was Biosynthese und viele haben es auch schon mal praktisch gemacht und sowas. Aber wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, was ist denn IOMT, dann sagen die, okay, gut, muss ich jetzt mal googeln oder ChatGPT fragen oder sowas. Ne? Also da gibt's einfach so eine Imbalance in der Ausbildung, dass so technische Themen und technische Innovationen und jetzt merkt man es ja auch bei KI und also auch Programmieren und so, also diese ganzen Themen kommen eben im Studium wenig vor. Wir haben ein bisschen Physikum, Immunologie und Biochemie und das wird auch mit einer hohen Tiefe ja vermittelt und abgeprüft.
Also das ist natürlich vollkommen richtig. Das Studium beginnt ja zumindest und ist auch sonst sehr grundlagenorientiert. Und wir haben ja doch im Alltag mit einer Unmenge von Technologie zu tun. Bildgebung, Endoskopie, OP, jetzt KI. Und also bei mir ist es ja ein bisschen her seit dem Studium. Da gab es natürlich keine KI. Aber ist das jetzt inkorporiert?
Na, eher noch. Also alle Medizinstudenten, ist ja auch richtig so, orientieren sich am Lernzielkatalog. Weil jeder muss natürlich durchs Physikum irgendwie durch. Und jeder Schritt rechts oder links kostet ja Zeit auf dem Sprint oder Dauerlauf zum Physikum. Und das, was nicht prüfungsrelevant ist, wird legitimerweise natürlich ins Gard gedrückt oder zumindest untergewichtet. Bei jedem schlauen Studenten ist ja auch klar. Das heißt, im Grunde müsste man durchaus auch eben auf Grundlagenebene, also es gibt ja so medizinische Physik zum Beispiel, die schon irgendwie vermittelt wird, aber an sich Wäre das ein Thema, dass man das auch rebalanciert? Welche Grundlagen muss man denn zum Physikum intus haben? Ist da eben Immunologie und Biochemie und Anatomie? Und was gehört vielleicht zu einer Grundlagenausbildung für Medizin dazu? Und das denke ich, dass da durchaus auch Digitalthemen eben früh eingehen müssen, weil sonst bilden wir halt User aus. Ja? Also klar, jeder kann irgendwie dann das Handy nehmen oder schaltet das ein, aber ist nicht in der Lage, das intellektuell zu hinterfragen. Und das ist das Gute am Medizinstudium, dass es eben zumindest in den meisten Unis kein Lehrberuf ist, sondern ja doch eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung. Also ich verstehe eben, was ein Antikörper ist und dann kenne auch ein Zielmolekül und dann kann ich irgendwie beurteilen, wie funktioniert eine Antikörpertherapie oder irgendwas. Und an sich müsste man versuchen, natürlich ausgewogen in der begrenzten Zeit, auch Grundlagen für Digitalthemen, für technische Innovationen zu legen. Mhm. Genau.
Ja. Also, so dass man, wenn man dann zu welchem Zeitpunkt auch immer eine Idee hat, Endoskop soll fliegen, dass man dann so ungefähr eine Vorstellung hat, wie das gehen könnte und nicht sich lächerlich macht dann, wenn man mit einer Firma spricht zum Beispiel. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Habt ihr das eigentlich bei euch ein bisschen umgesetzt? Gibt es so Wahlleistungen, Wahlstudiengänge?
Also wir haben einen, das ist nicht meine Idee gewesen, sondern sind zwei Studenten auf mich zugekommen. Das nennt sich Klinikum Digitale. Mhm. Da machen wir so 14 Tage in der Summer School. Hälfte Ingenieure, Hälfte Mediziner.
Da hatten wir schon mal einen Podcast, ein bisschen her, aber zu dem Thema gab es schon mal was, ja.
Und das wird total gut angenommen. Also ist jetzt auch immer oversubscribed. Und genau, und da versuchen wir das so anzureißen. Auch, und sind nicht nur Wissenslücken, sind auch kulturelle Barrieren, weil wir nicht verstehen, wie andere Wissenschaftsgebiete ticken und funktionieren und was dort so Mechanismen und Innovationspfade sind. Genau, das versuchen wir da also mit Lehrveranstaltungen und Barbesuchen und was man so macht, sozusagen Wissens- und Kulturbrücken zu bauen. Das wird total gut angenommen. Mhm. Also die Ingenieure müssen dann auch mal mit Visite gehen, beim Blutabnehmen irgendwie mitmachen und dann wird eben auch mal ein bisschen was programmiert und so oder so ein bisschen Maker Lab. Also das ersetzt sicher nicht ein strukturiertes Curriculum, weil das natürlich ganz andere Anforderungen stellt. Aber es ist ein guter Start und man gibt Leuten, die ein Interesse auf der Strecke haben, halt eine Chance, sich da auch mal zu exponieren.
Oder zumindest zu wissen, wie ist der Horizont bei anderen und wie denken die und wie gehen die an Problemstellungen ran. Ja. Also die Forderung, und das finde ich super, muss ich ehrlich sagen, das schon in der Grundlage mehr einzubauen, dass es auch eine Medizintechnik gibt, die eine große Rolle spielt und dann nicht hilflos vor den Dingen zu stehen. Also das ist mal Nummer eins. Das wäre natürlich schön und es gibt erste Ansätze. Habe ich verstanden. Aber dann geht's weiter. Also man fängt jetzt an und muss sich erst mal einarbeiten jetzt in die Endoskopie oder wahrscheinlich auch in die Radiologie, wie so ein Ding funktioniert und so weiter. Aber irgendwann, wenn man es dann ein bisschen kann, kommen natürlich Ideen, dass man sagt, ja, das ist aber mühsam, da stundenlang stehen und Steine zertrümmern und dann bröselt's raus und man sieht nichts mehr. Also wie gesagt, es gibt viele Dinge, die eher unbeholfen sind. Und dann gibt es ja auch wieder eine Lücke eigentlich. Ja, man kann dann, wenn man jemanden kennt, zu einer Firma gehen, aber die Firmen, die fangen ja, also wenn sie sich überhaupt interessieren, dann machen sie ja erstmal einen Businessplan und haben die ersten 100.000 Euro schon mal verpulvert, bevor überhaupt irgendetwas händisch wird. Wie kann man denn dem abhelfen? Das wäre ja auch eine Herausforderung für die akademische Medizin.
Also man kann jetzt über die Industrie meckern und gibt es ja auch Positivbeispiele durchaus. Also gibt ja auch gerade kleinere Firmen, die gut zuhören, wenn Nutzer Ideen haben und das auch umsetzen. Das ist das eine. Aber ich denke auch, dass man eben versuchen sollte, so Strukturen zu schaffen, die es eben so im Grunde, wie wir Clinician Scientist Programme haben, also das ist jetzt auch wieder auf Ausbildungsebene, zu sagen, wie kann ich dir denn helfen, das auch mal jetzt zumindest erstmal ganz einfach auszuprobieren. Viele Ideen sind ja auch Quatsch oder funktionieren ja in der Praxis nicht. Das ist ja das Kennzeichen einer innovativen Idee. Wenn die jetzt in das immer sofort passen würde, dann könnten wir uns ja vor gutem Leben gar nicht mehr retten. Also viele Ideen müssen ausprobiert werden oder müssen reifen oder auch verworfen werden. Und dafür braucht man niedrigschwellige Strukturen. Also wir haben das hier, wir waren hier in der glücklichen Lage, dass wir von der Fresenius Stiftung Geld für so ein Zentrum bekommen haben und dadurch so ein Instrument etabliert haben. Das nennt sich interdisziplinäres Innovationsprojekt. Ein bisschen sperriger Titel. Ist auch fächerübergreifend, also Anästhesie, Chirurgie, Psychiatrie. Alle dürfen sich da bewerben. Und das Prinzip ist immer, es gibt so 300 bis 400.000 Euro, ganz niedrigschwellig, also so nach 3 Monaten oder sowas, für 2 Jahre. Aber man zwingt Mediziner und Ingenieure zusammenzuarbeiten. Also man braucht so eine Mentorebene. Ganz wichtig ist ja auch, Ingenieure entwickeln ja auch gerne am Problem vorbei. Also tolle Lösung auf der Suche nach einem medizinischen Problem. Auf Mentorebene muss ein Mediziner dabei sein, der das wirklich auch physisch macht, also auch endoskopiert oder irgend sowas, das vielleicht auch mehr als einmal schon mal gemacht hat. Und auf der Ingenieurseite jemand, der eben auch besondere Fähigkeiten, also der was Cooles kann oder einen coolen Lehrstuhl hat. Und dann wird das auf Nachwuchsebene umgesetzt. Und dann kann man, das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht hatte. Ich hatte da totalen Respekt davor, also jetzt irgendwas zu bauen oder eine Leiterplatte oder ein Gerät, was jetzt, also sonst ist man ja immer irgendwelche Millionenbudgets, auch im Molekularen, wenn ich etwas sequenzieren will oder sowas, brauche ich immer sehr viel Geld und das geht schon relativ niedrigschwellig, auch im technischen Bereich. Also man kann für 400.000 Euro baut man schon was. Das ist natürlich kein Medizinprodukt, ist ja klar, ist auch nicht ausgereift, aber damit kann ich schon
eine Idee testen,
eine Menge ausprobieren, genau. Und das ist, glaube ich, so ein, wie man das jetzt genau macht, geht sicher auch besser, aber sozusagen ein niedrigschwelliges Finanzierungsmodell umzusetzen. Und sobald natürlich, sagen wir mal, jetzt die Ressourcen aus der Medizin kommen, was ja hier im weitesten Sinne dann auch bei diesem Else-Kröner-Zentrum, dann ist natürlich der, der das Geld auf den Tisch legt, der kann auch das Problem formulieren und dann sortieren sich die anderen auch dann willig um ihn rum und sagen, naja, versuchen wir das auch mal zu bauen, du hast ja da Geld sozusagen. Also eine Finanzierungsmöglichkeit in Medizinerhand, also bereitzustellen. Und
aber mit Medizintechnikern zusammen.
Genau, na klar, also können die nicht alleine machen. Ja. Also natürlich ist totaler Quatsch. Also wir sagen immer, wenn sich Mediziner alleine was ausdenken, dann ist entweder Science Fiction, also wie gesagt, das Endoskop schwebt, oder es ist einfach auch vielleicht sterbenslangweilig, weil es schon längst gelöst und eigentlich nichts, was jetzt wirklich toll ist. Also sagen wir mal, das ist dieses Ausbildungsthema, ein Gefühl für einen sinnvollen Innovationskorridor zu entwickeln. Also was kann man denn so auch umsetzen und was ist auch neu genug? Und dann aber eben Strukturen zu schaffen, wo sowas funktionieren kann. Und das haben wir ja im molekularen Bereich, hat das ja die Medizin sehr erfolgreich etabliert. Also irgendwo in den 50er, 60er Jahren, früher gab es nur eine Biochemie irgendwo in der biologischen Fakultät an irgendeiner Uni. Jetzt ist es völlig klar, natürlich hat jede medizinische Fakultät eine Biochemie und da sitzt auch ein richtiger Biochemiker, der auch natürlich hart biochemisch ausgebildet ist und ein super Wissenschaftler, also tolle Teams hat. Aber die sind völlig selbstverständlich auf dem medizinischen Campus präsent. Und an sich wäre sowohl im Digital- als auch Medizintechnikbereich das an sich das Normalste von der Welt. Also so wie wir Biochemie und Immunologie und Physiologie auf dem Campus haben, bräuchte es eigentlich auch Medizintechnik oder Medizininformatik oder sowas. Das entsteht ja auch auf dem Mediziner-Campus, wo man eben auch räumlich einfach zusammen ist.
Und Diese von dir erwähnten gut entwickelten Fächer haben ja auch alle gute etablierte und unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ausgeprägte, aber Beziehungen zur Industrie ja. dann, also zur Pharmaindustrie zum Beispiel.
Genau.
Da gibt's ja jetzt nicht so Berührungsängste, ja. muss man sagen. Also auch das ist ein wichtiger Punkt und schön zu hören, dass ihr das so ein bisschen zumindest habt, so eine Spielwiese für Trial and Error. Also wenn ich jetzt komme und das ist ja schon ein bisschen abgehangen und hätte eine Idee, dass neben meinem endoskopischen Arbeitskanal noch eine zweite Hand sein soll, und ich fixiere die ans Endoskop, dann werde ich wahrscheinlich beim ersten Versuch merken, ja Moment, das Ding geht ja, aber da bewegen sich beide Hände immer in dieselbe Richtung. Und solche, ist ein bisschen vielleicht zu primitives Beispiel, aber solche Erkenntnisgewinne, da kommt man ja nur drauf, wenn man es macht.
Ja, das ist ja auch viel leichter geworden. Also es gibt was, das nennt sich agile Entwicklung, also ist in der Software total etabliert. Also früher hat man irgendwas aufgeschrieben, bis ins Detail durchspezifiziert, so und so muss das entwickelt werden. Das nennt sich so Wasserfallmodell. Und am Schluss habe ich jeden Tropfen sozusagen durchgeplant, in welches Töpfchen er nachher fällt. Das ist auch in der Großindustrie, also auch in der medizintechnischen Großindustrie, also wenn ein CT heute entwickelt wird, wird das auch agil entwickelt. Also das ist auch so ein Thema, dass eben technische Innovation viel schneller geht heute, als das früher möglich war. Und das kann ich eben nicht nur im Softwarebereich machen, wo ich eben erstmal was zusammenklicke und dann kann derjenige schon mal auf dem Bildschirm oder einer App irgendwas machen. Das geht eben auch im Hardware-Bereich. Das nennt sich dann eben auch agile Hardware-Entwicklung, weil eben durch 3D-Druck und andere Sachen, also keine Ahnung, deine Hand am Endoskop, da hätte man früher dann irgendwas konstruiert und dann bräuchte ich ein Spritzgusswerkzeug oder das muss einer fräsen oder was auch immer. Das kann ich halt in der entsprechenden Infrastruktur kann ich das drucken und dann kann ich es am nächsten Tag mal ranklemmen. Und wenn es nicht passt, drucke ich zwei Tage später das nächste Ding.
Eben auch schneller korrigieren.
Genau.
Denn wenn du bis zum letzten Tröpfchen planst und dann beim zweiten Tröpfchen stellt sich schon raus, es geht nicht, dann war der Rest umsonst.
Genau. Ja.
Gut, das ist ja, ich muss nochmal sagen, wirklich gut zu hören, dass das jetzt zumindest angedacht wird und zum Teil verwirklicht ist. Jetzt gibt's aber noch was im universitären Bereich. Es gibt ja eine rechtliche Erfinderrahmenstruktur. Alles, was man da so treibt, gehört ja erstmal dem Arbeitgeber. Ist das motivierend oder demotivierend oder wie siehst du das?
Das ist erstmal korrekt. Also wir sind ja sehr unterschiedlich großzügig aus öffentlichen Mitteln finanziert. Insofern ist das erstmal eine völlig korrekte Ausgangslage, dass das, was ich als gut bezahlter Angestellter des Freistaats Sachsen mache, dass das erstmal dem Freistaat gehört.
Ist bei Firmen ja auch so.
Ist oder? Auch so, wenn ich bei Siemens arbeite. Und dann ist es halt Aufgabe der Universität oder auch des Bundeslandes oder von Organisationen, Strukturen zu schaffen, die halt den Übergang dieser IP-Neudeutsch, also dieses Wissens eben auch in Produkte erleichtern. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Wege, wie man das machen kann. Wir haben das letztens auch mal zusammengestellt hier für so einen Workshop. Und da kann man sich auch international orientieren. Also das ist ja ein Problem, was überall passiert. Also egal, auch wenn ich in Harvard oder in Singapur an der Uni arbeite, habe ich auch ein Arbeitnehmerverhältnis natürlich mit meinem Arbeitgeber und erstmal gehört denen das. Und da gibt's ganz unterschiedliche Modelle. Also es gibt das Modell machen lassen, also was es vielleicht so Stanford oder Berkeley machen, die ganz niedrigschwellig die Leute
zumindest bisher
genau oder gemacht haben. Das ist jetzt auch nicht rechtlich belastbar, aber es gibt das Modell, was auch Institutionen gefahren haben. Also dass man sagt, okay, man lässt die Leute machen, gibt denen ganz großzügig die IP und das Wissen mit und nachher, wenn die dann reich geworden sind oder berühmt, dann sind die so voller Dankbarkeit, dass die dann halt sagen, guckt mal, ihr braucht doch hierfür 300 Millionen neues Laborgebäude. Und wenn man mal, also kann man ja auf jeder Webseite auch von solchen, gerade amerikanische Universitäten machen das und mal guckt, okay, was waren denn so die Spenden im letzten Jahr, dann kommt einfach von ganz alleine sehr viel auch zurück. Also das ist durchaus ein Modell, was auch gut funktionieren kann. Und dann gibt es natürlich die Alternative, alles gehört der Uni und die Institution versucht das irgendwie zu micromanagen, was jetzt damit passiert. Und das kann durchaus auch funktionieren. Also sagen wir mal ein Beispiel, was man da nennen könnte, wäre jetzt zum Beispiel Sheba Medical Center in Israel. Also da gibt es so ein ARC Innovation Center. Dort ist es so, ich habe eine Idee, da gehe ich zum ARC Innovation Center und sage denen, ich will ein Endoskop, was fliegt. Und dann sagen die, ja, also ich habe hier einen Luftfahrtingenieur, da kriegst du hier 3. Und dann habe ich gerade einen, der hat seine Firma verkauft und sucht einen neuen Geschäftsführerposten. Die gucken sich das mal mit dir an und dann machen die das mal. Und da geht das gesamte Wissen an eine uni-eigene Struktur, die hochprofessionell ist. Also die Ingenieure hat, die Betriebswirtschaftler hat, die einfach Innovationen aus der Organisation aufgreifen und das versuchen, in Produkte umzusetzen. Und dann gibt es halt unterschiedliche Regeln. Wie stark ist der jeweilige Erfinder oder das Erfinderteam dann an dem Ergebnis beteiligt? Aber man hat eben dann den Vorteil, dass das sind eben hocherfahrene Ingenieure, Profi-Programmierer, auch Profi-Wirtschaftsleute, die eben auch schon 5 Startups hinter sich haben und wissen, was da alles schiefgehen kann und die auch natürlich auch Connections zu Geldgebern haben. Und die führen dann diese Idee bis zur Marktreife und dann kriegt halt der Erfinder eine Vergütung dafür. Und wenn man das hinreichend großzügig gestaltet, dann ist das, finde ich, auch ein super Deal, weil natürlich diese ganzen Fehler, die, wenn einer von uns das erste Startup gründet, zwangsläufig passieren werden, dann eben von so einer Profi-Organisation aufgegriffen werden. Also da gibt's kein richtig und falsch, sondern man muss was bauen, was eben mit den lokalen Gegebenheiten funktioniert.
Also das klingt ja beides sehr gut. Zum einen, man kann machen, was er will. Zum anderen, das gehört alles der Uni, aber die haben ein Riesenteam. Letzteres ist ja nicht unbedingt Wirklichkeit an jeder deutschen Uni, oder?
Genau, also das Problem wird's, wenn man sich Bausteine raussucht, die nicht zusammenpassen. Also, na klar, kann die Uni volle Kontrolle haben, wenn sie ein hochprofessionelles System dahinter hat. Also da sind auch zum Beispiel alle Daten der letzten 20 Jahre, die sind dann auch sofort verfügbar und so weiter. Ne? Also, wenn ich eine tolle Infrastruktur habe, dann kann ich auch die Kontrolle übernehmen. Was schwierig ist, und das hat man manchmal, dass natürlich Universitäten oder auch Unikliniken Hoffnung haben, stehen ja auch wirtschaftlich unter Druck, dass man sagt, das kann man eigentlich nutzen. Das heißt, das gehört jetzt alles mal mir, was wie gesagt an sich legitim ist, aber es dann keine Struktur dahinter gibt. Also es gibt keine Daten, es gibt keine Unterstützung. Also ich,
wie das dann pusht.
Dann habe ich die Idee getötet, möglicherweise. Ne? Also man muss dann eben Zwischenwege finden, die auf die lokale Struktur passen. Da muss jede Uni ihren Weg finden. Die TU Dresden ist überwiegend auf dem Weg, sehr gründerfreundlich auch IP zu transferieren. Also wir sind auch, glaube ich, die gründerfreundlichste, also ich weiß nicht, ob jetzt, aber vor ein paar Jahren waren wir auch die gründerfreundlichste Uni und liegen sehr weit vorne bei Ausgründungen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass man eben den Teams sehr entgegenkommt und das erstmal sagt, es muss eben irgendwie erstmal was werden. Und wir sind jetzt primär erstmal unterstützend zugange.
Ja, also das war ja jetzt ein weiter Ritt durch das scheinbar einfache Thema Innovationen, beginnend mit einer Verankerung in der Ausbildungsstruktur, dass man überhaupt da mal auf die Idee kommen kann und weiß, wie das geht, bis hin zur Umsetzung und dann den rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir wollen ja jetzt letztlich auch eine ermutigende Schlussfolgerung. Also wenn jetzt jemand da kommt und sagt, Mensch, was ist denn das? Endoskopie, das ist ja toll, und schaut sich das an. Was würde man jungen Kollegen empfehlen? Also zum einen, melde dich beim Klinikum Digitale mal an.
Das hat auch so ein, wir nennen das Project oder Startup Day. Also da sind auch Leute aus der Industrie dabei, meistens so auch ein Startup, ein größerer, und dann verschiedene Projektteams, wo die Leute dann auch mal, also es gehört zu diesem Ausbildungskonzept mit dazu, dass man dann, damit man den Schein kriegt, also es ist ja ein freiwilliger Schein, aber damit sie einen Schein kriegen, müssen die Teilnehmer auch in ein Projektteam. Das kann auch ein Startup sein oder das kann eben auch ein akademisches Team sein und auch was physisch machen. Und dann hat man schon mal auch so ein praktisches Gefühl, wie sowas laufen kann. Also das ist das eine. Dann, das ist sicher sinnvoll, zu schauen, bin ich an einem Standort, der sich in die Richtung engagiert und wo ein bisschen Infrastruktur besteht. Weil das, wie gesagt, als Einzelkämpfer mit einer tollen Idee, ohne aufgeschlossene Ingenieure oder Programmierer um einen rum, ist es einfach aussichtslos. Und man braucht auch ein bisschen,
schwierig,
idealerweise auch ein bisschen Rollenmodelle. Ja. Also Leute, die das vielleicht schon mal geschafft haben oder die schon ein Stück weiter sind und wo man sich was abgucken kann. Also irgendwo hingehen, wo die Strukturen da sind. Und da gibt es viele Plätze, auch in Deutschland durchaus, die auf dem Weg sind. Und dann eben schauen, sich da integrieren und dann mit seiner Idee halt da irgendwie dazukommen. Und dann ist das ein Weg, ja, wie in jedem anderen Forschungsbereich. Also das Thema Startup, das ist eine Möglichkeit, aber man kann auch coole Forschung einfach machen, so wie wir auch schon seit Jahrzehnten coole molekulare Forschung machen und irgendwie molekulare Mechanismen erforschen, spricht ja auch gar nichts dagegen, alternative Endoskopieverfahren oder Techniken oder Bildanalyse. Und das passiert ja auch in Deutschland. Gibt es ja auch viele Zentren, die da aktiv sind. Also Alexander Meining in München. Also gibt es viele Stellen, die sowas auch machen. Und auch die Fachgesellschaften haben es ja auch erkannt und versuchen das ein bisschen zu unterstützen. Also man kann damit auch Karriere machen. Das ist das, was ich auch versuche, dem Nachwuchs so ein bisschen zu vermitteln.
Ja, wunderbar. Also ich fand das einen wunderschönen Ritt durch die Innovation. Ganz am Schluss noch, an was arbeitet ihr gerade jetzt?
Also wir haben zwei endoskopische Themen. Also es gibt eine Arbeitsgruppe, die versucht, flexibles endoskopisches Zubehör zu bauen. Die sind schon ein paar Jahre unterwegs und ja, also was weiß ich, irgendwelche Instrumente, die nicht starr rauskommen, sondern wackeln.
Mhm. Ja, ist ja auch ein dickeres Brett, aber ja.
Und dann gibt es im Ultraschallbereich gibt's auch eine tolle Arbeitsgruppe, also die dann mittlerweile auch alle ihre eigenen Drittmittel haben, also die auch wirklich versuchen physisch, also wir haben ja hier den Vorteil, dass Infineon hier vor Ort sitzt und ja, also da ist die Schwelle niedriger, als man denkt, also mit denen kann man auch reden und die bauen auch was und die haben auch Interesse an Medizin, auch andere Halbleiterhersteller haben durchaus Interesse an Medizin. Also das ist so das zweite Thema. Gibt es auch eine Arbeitsgruppe, die sich mit Ultraschall beschäftigt. Mal gucken.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses super spannende Gespräch.
Gerne,
du bist ja
gerne.
Sicher auch bereit, Fragen jüngerer Leute zu beantworten auf der DGVS und was sich da so ergibt als Mentor und ein bisschen auch schon Rollenmodell. Ja. In dem Alter sind wir jetzt. Also vielen Dank dir. Und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Schreiben Sie uns Anregungen, Wünsche. Bleiben Sie uns gewogen und bis nächste Woche.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.